Ja, liebe Geschwister, wir haben in der vergangenen Woche von Claudia Hörster in der Predigt mit ihr gemeinsam darüber nachgedacht, über den Glauben von Sarah und ihrer Magd Hagar. Sarah, die Frau von Abraham, hatte von Gott die Verheißung bekommen, so viele Nachkommen wie Sterne am Himmel zu bekommen. Dieses Versprechen hat über 11 Jahre gedauert. Und es war kein Kind unterwegs. Ihr Vertrauen kam ins Wanken und ihr Glauben daran, dass sie noch schwanger werden wird, war eigentlich verschwunden, sodass sie dachte, sie hilft ihrem Glück oder dem Versprechen Gottes selbst auf die Sprünge. Ihre Magd Hagar sollte das Kind von Abraham für sie austragen. Und dieser Plan ging auf. Hagar wurde schwanger, aber die Verzweiflung und die Enttäuschung, die Sarah gespürt hat, ist nicht verschwunden. Im Gegenteil, sie ist sogar noch größer geworden. Und der Neid ist gewachsen. Und das Vertrauen darauf, dass Gott sein Versprechen erfüllt, ist eigentlich sehr stark belastet worden. Sarah schickt Hagar in die Wüste, weil sie so eifersüchtig ist. Und sie muss noch weitere Jahre warten, bis sich tatsächlich dieses Versprechen erfüllt und sie tatsächlich irgendwann, obwohl es gar nicht mehr geglaubt wird, noch schwanger wird. Und daneben haben wir gehört von Hagar, von ihrer Magd. Als Magd ist sie ohnehin ohne Rechte und muss das tun, was die Herrin ihr aufträgt. Erst unterliegt sie dem Druck, dass sie jetzt unbedingt schwanger werden muss, und dann ist sie schwanger und dann wird sie dafür bestraft. Wir wissen nicht, ob Hagar geglaubt hat am Anfang, ob es auch ihr Gott war. Aber als sie in der Wüste war, begegnet sie genau diesem Gott. Und sie erfährt in ihrem Leid, dass Gott sie sieht. Es kommt ein Engel und sagt ihr: Hagar, Gott sieht dich. Und ihr Blick, ihre Perspektive wechselt und sie schaut auf Gott und geht so in ihr leidvolles Leben zurück. Von zwei Frauen haben wir letzten Sonntag gehört, die in ihrem Glauben an Gott und in ihrem Vertrauen auf ihn stark gefordert wurden. Ihr Glaube wurde bis an die Grenzen geführt. Und ich bin mir sicher, dass viele von uns auch dieses Gefühl kennen. Wir sehnen uns nach einem Zeichen, nach einer Bestätigung, dass Gott da ist, dass er uns liebt, dass er uns begegnet. Und dann scheint er manchmal unendlich weit weg. Oder, obwohl wir vielleicht aus tiefstem Herzen alles für Gott tun, uns für ihn einsetzen, schleichen sich immer wieder so kleine Gedankenfetzen in unsere Köpfe ein, die manchmal sogar versuchen, alles in Frage zu stellen. Und wir wollen nämlich heute über diese Frage hinausgehen, was passiert, wenn unser Glaube stark auf die Probe gestellt wird. Darüber hinaus, was passiert, wenn wir sogar daran zweifeln, ob es Gott überhaupt gibt? Was, wenn das alles doch nur eine wilde Fantasie ist? Ich weiß, dass es Menschen gibt, die diese Gedanken immer wieder haben und das belastet einen sehr. Es gibt auch Menschen unter uns, die durch schwere Krisen gegangen sind und das Gefühl noch nie hatten, die immer wussten, Gott ist da, Gott steht zu mir, Gott trägt das mit. Und das ist total gut, das ist schön. Und das ist wichtig, dass wir das alles voneinander wissen und in diesen Situationen dann einander helfen in unserer Unterschiedlichkeit. Denn genauso wie Menschen das erfahren, dass Gott immer zu ihnen hält und dass sie immer diese Treue Gottes spüren, auch in den Krisen, sind diese anderen Menschen auch unter uns. Und diese Menschen sind oft ein wenig leiser, weil man traut sich, das gar nicht zu sagen, dass man Zweifel daran hat. Diese Gedanken sind eigentlich verboten. Man darf sie gar nicht aussprechen. So fühlt sich das zumindest an. Ich kann doch nicht daran zweifeln, dass es Gott gibt. Weil das macht doch eigentlich alles aus. Aber genau deswegen ist es wichtig, dass wir auch einmal darüber nachdenken, dass wir darüber einmal das hören, vielleicht den Mut gemacht bekommen, dass auch andere Menschen so denken oder auch das Gefühl dafür zu bekommen, dass es anderen so geht und dass wir ihnen dann diesen Mut mitgeben können, dieses tiefe Vertrauen, was wir vielleicht selber haben, was uns so durchträgt und unseren Geschwistern das zusprechen. auch wenn es sich so anfühlt, ich weiß ganz genau, Gott ist da, Gott geht mit. Jesus hat das auf jeden Fall gewusst. Er hat gewusst, dass unsere Glauben an Grenzen geraten kann, an Grenzen, die so groß sind, dass sie auch den Glauben in Frage stellen. Ich lese uns den Predigttext aus Lukas 22, die Verse 31 bis 34 vor. Jesus ist dort beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern versammelt und er spricht: Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Darauf sagte Petrus zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus erwiderte: Ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Simon, Simon. So wurde Petrus eigentlich schon lange nicht mehr genannt. Schon über 3 Jahre geht er mit Jesus auf seinem Weg. Und direkt bei der Berufung, bei der ersten Begegnung, hat Jesus zu ihm gesagt: Ab jetzt sollst du Petrus heißen. Und Jesus und seine Freunde haben ihn 3 Jahre lang immer Petrus genannt. Und mit einem Mal wird er gerufen: Simon, Simon. Und es rüttelt so ein bisschen in ihm wach. Sein altes Ich wird hier angesprochen. Am letzten Abend vor Jesu Tod, wo schon alles so ein bisschen anfängt zu wackeln und zu wanken und die Unsicherheit immer stärker wird, kommt nun auch noch das. Nicht nur die Zukunft scheint zusammenzustürzen, sondern auch die Vergangenheit holt Simon wieder ein. Und Gott lässt das zu. Hier im Predigttext steht, das Leben wird durchgerüttelt wie Weizenkörner, die vom Dreck befreit werden sollen und in einem Sieb geschüttelt werden, damit der Dreck rausfällt. So wird unser Leben durchgeschüttelt, das Leben von Simon. Vieles fällt weg, was seit Lebzeiten an ihm gehaftet und geklebt hat. Vieles davon fällt ab. Die Frage ist, was wird bleiben am Ende? Wir kennen das sicher auch alles, dass Krisen in unserem Leben sich so anfühlen, als würden die an unserem Leben schütteln, als würden die uns durchrütteln und alles fällt durcheinander, was vorher mal seine Ordnung hatte und irgendwie zusammenstand. Manchmal ist es ein Moment, der alles ins Schütteln und Wanken bringt. Manchmal ist es auch ein schleichender Prozess und wir werden uns manchmal gar nicht so darüber im Klaren. Mit einem Mal merken wir, das, was für mich immer fest war, was immer klar und geordnet war, ist mit einem Mal gar nicht mehr so sicher. Da kommen mit einem Mal Fragen in meinem Kopf hoch und die verwirren mich. Und es ist ganz schleichend passiert. Ähnlich wie im Hiob-Buch wird es hier dem Satan zugeschrieben, der an unserem Leben rüttelt. Und Gott steht da und er lässt es einfach zu. Er lässt es zu, dass das passiert, dass die Nachfolger Gottes geprüft werden. Hält Gott unserem Leben noch stand? Das ist dabei die große Frage. Hält Gott unserem Leben stand, wenn äußere Sicherheiten wegbrechen, wenn Krankheit, Leiterfahrung, Scheitern oder Verluste, Sinn oder Perspektivlosigkeit über uns hereinbricht? Und Gott lässt das zu, dass der Satan so an dem Leben rüttelt. Dieser Aspekt ist für uns wahrscheinlich mit am schwersten zu verstehen. Und diese Spannung werde ich heute leider auch nicht auflösen können. Aber in diesen Situationen, in denen wir uns befinden, darüber wollen wir nachdenken. Was passiert, wenn wir auch noch das Gefühl haben, Gott lässt es zu, dass unser Leben so rüttelt und wankt, wenn Zweifel aufkommen, wenn unser Glauben sich klein anfühlt? Wie kann ich an die Liebe Gottes glauben und daran, dass er das Leben fördert, dass er das Leben bejaht, wenn von einer Sekunde auf die andere ein geliebter Mensch in meinem Leben verschwinden kann? Wenn das Leben trotz großer Hingabe für Gott und der Frage nach seinem Willen auf einer Abwärtsspirale zu sein scheint und ein Schicksal nach dem anderen trifft einen und frustriert einen. Oft geht es uns in solchen Situationen, wenn uns so etwas trifft, wie Petrus. dass wir nicht nur das Gefühl haben, die Situation jetzt, die schlägt uns irgendwie und die rüttelt uns durch, das, was aus der die Zukunft, die zusammenstürzt, sondern dass wir dann ganz oft auch das Gefühl haben, die Vergangenheit holt uns ein. Dann erinnert man sich mit einem Mal an die vielen Wünsche, die man hatte, an die Sehnsüchte und wo Gott sich dann auch nicht gezeigt hat. Und das ist manchmal ja wie so ein Strudel. Es gibt Menschen unter uns bestimmt auch und viele, von denen ich gehört habe, die treiben solche Krisen direkt in Gottes Arme. Die erleiden Schicksale und die haben das Gefühl, ich bin dann ganz nah bei Gott, sogar noch viel näher als sonst. Und es gibt aber auch andere, die eine ganz große Leere verspüren und die wirklich sagen, ja, wie kann ich denn da noch an Gott glauben, wenn so etwas passiert? Das sind ja auch die Fragen, die uns oft von der Gesellschaft gestellt werden. Wenn wir uns umgucken in unserer Welt, wie kann man denn dann noch daran glauben, dass Gott uns liebt oder dass Gott möchte, dass wir leben? Wenn jemand aber in so einer Situation steckt, dann verschlimmert dieser Gedanke das natürlich noch. Dass wir das Gefühl haben, Gott ist tatsächlich auch gar nicht dabei. Trotz diesem Gefühl der inneren Leere und dass Gott uns gar nicht hört, erzählen aber sehr, sehr viele Menschen nach einer Krise, dass selbst als sie in dem Moment dachten, alles bricht zusammen und auch Gott, der antwortet nicht und der hilft nicht so wirklich, dass sie trotzdem im Nachhinein sagen, aber Gott hat mich doch getragen. Im Nachhinein kann ich das sehen. Das ist eine Hoffnung, die wir da immer mitnehmen dürfen. Dass wir vielleicht aus einer anderen Perspektive doch noch sagen können, ja, Gott hat mich da getragen. Ja, er war da. Und im Endeffekt da, wo ich das Gefühl hatte, hier ist es am schlimmsten, war Gott mir dann auch am nächsten. Petrus hätte nie gedacht, dass er zu denjenigen gehören könnte, die ihr Vertrauen zu Gott ja, auf die Probe gestellt sehen, in Frage gestellt sehen. Im Gegenteil, inbrünstig hat er gesagt, ins Gefängnis, bis in den Tod, Jesus, gehe ich mit dir. Stell das doch nicht in Frage, auf jeden Fall. Und dann kommt keine große Glaubenskrise, wo er abfällt, sondern ein paar Stunden später. Ein paar Stunden später sind diese vollmundigen Worte mit einem Mal eingeknickt. Da hat die Angst gewonnen. Unser Wille ist manchmal so stark und dann überwindet uns doch die Angst oder gewinnt doch die Angst. Die Enttäuschung, die Unsicherheit, der Verlust oder der Druck von außen haben ihm das Bekenntnis genommen und seinen Glauben ganz klein gemacht. Aber am Ende steht da dieses Vorzeichen, was Jesus davor geschrieben hat. Er hat gesagt, ich bete für dich, ich habe für dich gebetet, damit dein Glauben nicht aufhören wird. Ich bete nicht erst, wenn dein Glaube ganz schwach ist. Ich habe schon vorher gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dieses Vorzeichen rettet Petrus am Ende. Nicht die Tapferkeit und der Glaube, der aus diesem starken Fels, aus Petrus herauskommt, rettet ihn, sondern das Gebet von Jesus, das Simon zum Petrus macht. Für Simon hat er gebetet, für dieses kleine, schwache Ich und der Petrus, der von sich überzeugt ist, dass er so stark ist, kann nur stark werden dadurch, dass Jesus vorher für ihn gebetet hat. Dass Jesus ihm diesen Glauben schenkt. Nicht aus sich heraus können wir oder aus uns heraus können wir diesen Glauben entfachen. Es ist nicht unsere Standfestigkeit, die hier hilft, sondern Gott, der zu uns steht. Allein durch Jesus, der für uns eingestanden ist, am Kreuz und hier für Petrus durch sein Gebet. Dieser Glaube, der ist es, der uns rettet und zu Gott führt. Und dieser Glaube ist ein Geschenk, keine eigene Leistung. Trotzdem könnten wir jetzt hier sitzen und fragen, warum kriegt denn Petrus diesen Glauben sofort? In dem Moment, wo er ins Schwanken und Wanken gerät, kriegt er seinen Glauben. Und wir harren manchmal jahrelang, jahrzehntelang und warten darauf, dass Gott uns endlich diese Bitte erfüllt oder dass Gott uns sich zeigt. Und wir haben das Gefühl, manchmal geht es so Tage, ja, unsere Tage so daher und wir fragen uns, wo ist er denn? Vielleicht hilft uns da ein bisschen zu unterscheiden zwischen der gefühlten Gewusstheit und der gewussten Gewissheit. Das, was wir mit dem Verstand begreifen. Miriam hat es am Anfang auch so gesagt. Wir wissen manchmal vom Kopf oder in der Theorie ganz genau, so ist es. Jesus ist für uns gestorben und er wird für uns das Leben schenken, aber manchmal kommt es im Herzen noch nicht so an. Vielleicht ist da auch der Unterschied, vielleicht haben wir gar nicht in Petrus Herz so richtig reingucken können, vielleicht war er da auch ganz lange unsicher und hat sich gefragt, ist das wirklich so? Wir wissen eigentlich ganz genau, dass durch den Tod Jesu am Kreuz alle Menschen gerettet werden, die seine Gnade annehmen. Auch wenn wir das nicht immer in dem vollen Ausmaß begreifen, wenn wir nicht alles genau wissen, so ist es doch ein ganz tiefes Wissen in unserem Herzen. Und trotzdem fehlt manchmal das Gefühl, gerade oft auch in schweren Krisen. Oder wenn man schuldig geworden ist, wenn wir uns unsicher sind, da lassen uns dann unsere Gefühle in dem Moment manchmal auch einfach im Stich. Wie Petrus genau gefühlt hat, können wir nicht sagen. Seine Verzweiflung wird uns nur beschrieben durch Tränen, die fließen. Wie verunsichert er danach weiterhin gewesen ist, auch als Jesus dann wirklich gestorben ist, das können wir nicht sagen. Aber natürlich gibt es auch einen Unterschied. Petrus hatte diese ganz klare Verheißung und auch einen ganz klaren zeitlichen Rahmen dafür gesteckt. Noch heute, noch bevor der Hahn krähen wird, noch vor dem frühen Morgen, wirst du mich dreimal verleugnen. Er hat also ein ganz, ganz klares Zeichen gehabt dafür, wie seine Krise auch, oder ja, wie, wo sein Glauben sich auch in die Krise stürzen wird. In dem Moment, wo das passiert ist, wusste Petrus ganz genau, mein Glauben hat nicht standgehalten, mein Glauben hat es hier nicht geschafft. Das ist bei uns halt oft nicht so, sondern wir stolpern manchmal von einer Krise zur nächsten oder von der einen Frustration zur nächsten und manchmal fehlt uns auch dieser Blick darauf, zu sehen, was Gott denn für uns Gutes getan hat. In dieser Krise, in dieser Situation, als er den Hahn krähen hört, weiß er ganz genau, mein Glaube hat es nicht geschafft, meine Willensstärke hat nicht gereicht. Aber Jesus, der hat für mich gebetet, für ihn. Und deswegen geht der Glauben von Petrus weiter. Deswegen wird er trotz Verzweiflung, Enttäuschung, Schmerz und Verlust nicht auslöschen. Und auch uns gilt diese Zusage, dass allein der Glaube, der in Jesu Tod gegründet ist und aus Gnade geschenkt wird, uns retten wird. Nicht unsere Standfestigkeit, nicht den Glauben, den wir aus unserer Willenskraft hervorrufen, den wir vollbringen, sondern der Glaube, der aus der rettenden Gnade Gottes entzündet wird. Nicht unsere Standfestigkeit kann den Glauben aber unsere Standfestigkeit kann diesen Glauben natürlich auch unterstützen und fördern. Aber wir haben keine Garantie dafür, ob unsere Standfestigkeit am Ende trägt, so wie bei Petrus, der so impulsiv und so voller Überzeugung gesagt hat, ja, ich stehe zu dir, Jesus. Und dann hat es ihn ein paar Stunden später doch nicht mehr dafür gereicht. Aber so ist Petrus halt auch. Und so, denke ich, merken wir auch, wir sind alle ganz unterschiedlich. Petrus war ein sehr, glaube ich zumindest, ein sehr impulsiver Mensch, der zu impulsiven, schnellen Aussagen und auch Handlungen bereit war und der in einem ganz tiefen Vertrauen gemündet hat, aber der auch mal hin und her geschwankt ist, dadurch ziemlich doll gerüttelt hat. Wenn wir alleine an diese Szene denken, wo er im Boot war und aus dem Wasser gestiegen ist, auf dem Wasser gelaufen ist. Dort hat er ganz impulsiv gehandelt. Ja, wenn du Jesus bist, ich komme, ich steig aus, ich gehe zu dir. Und er hat das gemacht. Und dann standen da 11 Jünger, die sind im Boot geblieben und haben wahrscheinlich gedacht, oh weia, so ein Depp. Oder krass, das funktioniert. Das hätte ich ja nie gedacht. Ich hätte das nicht geglaubt, dass er wirklich gehen kann. Und ich bin mir sicher, ich wäre einer von diesen Elfen gewesen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ob ihr vielleicht auch einer von diesen Elfen gewesen wärt. Und so ist es unterschiedlich, wie uns der Glaube einfach, wie der bei uns manchmal durchgerüttelt wird, wie er an seine Grenzen stößt. Wir haben einen verschiedenen Glauben, Petrus, ich oder auch du. Und genau das hat Jesus aber gewusst. Wir glauben ganz unterschiedlich. Aber trotzdem kann unser Glaube auch an Grenzen stoßen, in Krisen uns begegnen. Und deswegen ist er bereits vor der Krise für Petrus auf die Knie gegangen und hat für ihn gebetet. Und genau an diesem Punkt wird für mich die Gemeinde auch unheimlich wichtig. Wir haben Jesus nicht direkt hier bei uns. Es gibt bestimmt auch Menschen von uns, die das schon mal hatten, dass sie im Gebet einmal wussten, ja, Jesus betet für mich. Jesus geht für mich auf die Knie und trägt mich dadurch. Aber sehr vielen von uns geht es nicht so. Aber wenn man dann eine Glaubensschwester oder einen Glaubensbruder hat, der sagt, ich gehe für dich auf die Knie, dann ist es auch schon mal sehr, sehr hilfreich. Jesus hat die Worte zu Petrus gesprochen, als er mit den 11 Jüngern, mit den anderen 10 Jüngern am Tisch saß. Also in dieser Gemeinschaft hat er zu ihm gesagt, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wir kennen nur Ausschnitte von der ganzen Geschichte. Vielleicht war es ja so, dass Petrus bei dem Hahnenschrei zusammengebrochen ist. Und dann kam einer von den Jüngern zu ihm. Als sein Glaube so klein war, als er so verzweifelt war und sich gefragt hat, will Gott mich jetzt noch? Mich, den Verräter, den Versager, der große Worte geschwungen hat und dann ist nichts passiert? Ich habe es nicht geschafft, obwohl ich es eben noch gesagt habe. Und vielleicht kam da gerade der Thomas zu ihm, der sonst die großen Zweifel hat, und sagt zu ihm, wie furchtbar, wie schrecklich du dich fühlen musst, wie enttäuscht du sein musst. Aber Jesus ist nicht enttäuscht von dir. Er glaubt für dich weiter, das hat er doch vorhin gesagt. Wir wissen es nicht, schade eigentlich. Vielleicht war Petrus auch so tapfer und hat sich da alleine rausgehandelt. Aber wir wissen trotzdem, dass Gott uns immer wieder in diese Gemeinschaft stellt und dass es seinen Grund gehabt haben wird, warum er das Petrus gesagt hat, als die anderen mit am Tisch saßen und warum er gesagt hat, danach geh und stärke deine Brüder, weil wir brauchen Stärkung. Geh und stärkt euch gegenseitig. Wir sind als Gemeinde, als Leib Christi zusammengestellt und da haben wir die Aufgabe, einander zu stützen, einander zu tragen, füreinander da zu sein, auch mal auszuhalten, dass der andere nicht glauben kann. Das ist schwierig, das ist echt nicht einfach. Aber wenn wir mehrere sind, dann fällt es uns vielleicht einfacher. Dann können wir uns gegenseitig stützen. Wenn wir als Leib Christi füreinander beten, dann ist das wie damals, als Jesus für Petrus gebetet hat. Und ich weiß, dass das funktionieren kann. Als ich überlegt habe, ob ich Theologie studieren will, habe ich mit unserer Pastorin damals gesprochen. Und sie hat mir erzählt von ihrem Theologiestudium und hat gesagt, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass du das machst, aber es ist nicht einfach. Mich hat das Studium sehr durcheinander gebracht. Während des Theologiestudiums, wie aber auch bei jedem anderen Christen von uns, verändert sich der Glaube mit den Jahren. Das wissen wir alle. Der Glaube wächst oder der Glaube bekommt andere Formen, die Frömmigkeit verändert sich und je nachdem, wie man geprägt war und auch wie sehr einen die Fragen des Studiums bewegen, kann das den Glauben manchmal auch in Krisen führen. Aber Krisen sind ja eigentlich immer dafür da, dass wir auch wachsen können. Und diese Pastorin erzählte mir, sie war in ihrem Studium in so einer Krise, dass sie einen Termin mit einem der Dozenten gemacht hat und zu ihm ins Büro gegangen ist und gesagt hat, ich schmeiße das Studium. Ich kann an nichts mehr glauben. Ich kann nicht mehr glauben, dass es Gott gibt. Ich weiß nicht mehr, was wahr ist. Ich kann das nicht mehr. Und er hat ihr zugehört, er war verständnisvoll und dann hat er zu ihr gesagt, okay, ich bitte dich um eins. Studier noch ein Semester lang weiter. Und in der Zeit glaube ich für dich weiter. Und sie hat es gemacht und sie hat ihren Glauben wiedergefunden, aber sie hat sich wirklich auch getragen gefühlt, weitergeglaubt. Ihr Glaube wurde weitergeglaubt. Und so ist sie hinterher eine tolle Pastorin geworden. Manchmal kann unser Glauben an diese Grenzen stoßen und er kann sogar verschwinden. In manche Situationen im Leben können wir vielleicht gerade nicht glauben. Und gerade dann brauchen wir uns als Gemeinde. Wenn dein Glaube so fest ist, dass er bisher nie ins Wanken geraten ist, das gibt es auch. Ich habe auch von Menschen gehört, die auf ihrem Sterbebett gesagt haben, ich habe nie daran gezweifelt, dass Gott da ist. Und das ist so schön, Das ist so toll. Und das ist etwas, wovon wir diese Stärke, die wir uns gegenseitig auch zusprechen müssen. Wenn dein Glaube so ist, dann erzähle das den Zweifelnden. Gott ist da. Ich spüre das immer. Auch dann, wenn es dunkel scheint und wenn ich nicht mehr weiß, wo der Weg weiterführt. Ich spüre, wie Gott seine Hand auf meine Schulter gelegt hat und mir zeigt, wie ich durch dieses dunkle Restaurant komme oder durch diese dunkle Lebenskrise. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass unser Glaube wackelt, wenn wir manchmal Zweifel haben und sagen, ich kann gerade gar nicht an Gott glauben, dann lasst euch das zusprechen. Gott sieht euch. Er sieht euch und erkennt euch mit euren Gedanken und Nöten, auch dann, wenn es uns vorkommt, als würde Gott sich nicht für uns interessieren. Jesu Tod am Kreuz, seine Liebe für dich rettet dich, nicht die Standfestigkeit oder der starke, feste Glaube, der wir haben, sondern der Glaube, den Gott uns schenkt, dieser kleine, winzig kleine Funken der Hoffnung. Das ist der Glaube, den Jesus für Petrus erbeten hat. Der rettet, auch wenn wir versagen, auch wenn der Glauben klein wird. Aber noch etwas ist ganz wichtig dabei. Wir dürfen uns nicht zurückziehen. Wir dürfen das nicht mit uns selber nur alleine ausmachen. Wir haben als Gemeinde, als Leib Christi die Aufgabe, füreinander zu sorgen, füreinander einzutreten und einander zu stärken, wie Jesus es Petrus auch aufgetragen hat. Stärke deine Brüder. Aber das können wir nur tun, wenn wir auch voneinander wissen. Natürlich müsst ihr euch nicht hier vorne hinstellen und sagen, ja, ich kann gerade nicht glauben. Da geht es uns wahrscheinlich auch nicht so gut mit. Aber sucht euch jemanden, dem ihr vertrauen könnt. Eine Glaubensschwester, einen Glaubensbruder, mit dem wir reden können. Dem wir sagen können, wie es gerade in uns aussieht. Aber das ist wichtig, dass wir das tun, dass wir uns dieser Glaubensgemeinschaft unter Geschwistern auch anvertrauen. Auch solche Gedanken, wo wir manchmal denken, das ist doch fast verboten. Und deswegen mache ich euch auch Mut, dass wir in den Hauskreisen so eine Atmosphäre haben, dass wir miteinander darüber auch sprechen können, dass wir offen miteinander reden können. Das ist in so einer großen Gruppe oft nicht ganz so möglich, weil dann sind da auch verschiedene Leute, aber kleine Gruppen und das ist wichtig. Und wenn ihr selbst noch nicht in so einer Gruppe seid, dann sucht euch mit einer Gruppe. Kommt zusammen und tragt einander in so kleineren Gruppen. Da, wo wir füreinander beten können, einander tragen können. Jesus weiß das. Unser Glaube kann an seine Grenzen kommen und manchmal sogar aufhören. Und gerade deswegen ist es wichtig. Deswegen hat er gebetet, dass Simons Glaube zu dem starken Glauben von Petrus wird. Der von Gott geschenkte Glaube, der kann weitertragen als unsere Willenskraft. Wenn wir uns aber zurückziehen von den Leuten, die für uns beten, die für uns weiter glauben könnten, die uns tragen könnten, wenn es schwierig wird, dann verlieren wir den Blick darauf, dass Glauben auch möglich ist, wenn alles zusammenstürzt. Aber der Glaube ist möglich. Und diesen Glauben möchte Gott uns schenken. Für diesen Glauben wollen wir gemeinsam beten und uns eins machen mit Christus als sein Leib. Amen.
Wir wollen gemeinsam sehen.